Dirk Volz, PR-Berater und laut LinkedIn zuletzt Leiter der Unternehmenskommunikation bei mobile.de, hat nach eigener Aussage 2 Dutzend Flüchtlinge vorübergehend bei sich aufgenommen. Dieser grenzenlosen Selbstlosigkeit ist es mutmaßlich zu verdanken, dass die Welt ihm im November 2015 ein Porträt widmete. Der Mann, der 24 Flüchtlinge bei sich aufnahm. Darin heißt es: Der Berliner Dirk V. hat zusammen mit seinem Freund Mario in 3 Monaten 24 Flüchtlinge in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung beherbergt. Dass die beiden schwul sind, störte kaum einen Flüchtling. Auf Facebook zog er auch im Namen seines Lebensgefährten Mario vor kurzem eine Zwischenbilanz. Und die war durchweg positiv. Zitat: Kein Muslim da gewesen, der uns im Schlaf abmurksen wollte. Keiner, der uns beschimpft, weil wir als Männer zu zweit ein Bett teilen. Niemand weit und breit, der die Scharia dem deutschen Grundgesetz vorziehen würde. Keiner da gewesen bislang, der nicht bereut, seine Heimat verlassen zu haben. Zitat Ende, schrieb er in seinem Beitrag. Der Text traf einen Nerv, über 7000 Mal wurde er geteilt. Viele deutsche Medien zitierten ihn, auch englische, sogar südamerikanische. Für einige Tage wurde V zur Stimme und zum Gesicht der freiwilligen Helfer, die verhindern, dass Deutschland unter der Last der vielen Flüchtlinge kollabiert. Die Resonanz, die der freiberufliche PR-Berater auf seinen Beitrag hin erhalten hat, sei für ihn überwältigend gewesen. Dutzende Presseanfragen, mehr als 10.000 private Mitteilungen. Viele Menschen lobten sein Engagement. Facebook-Nutzer aus dem Iran dankten ihm dafür, mit seinem Erfahrungsbericht ein gutes Licht auf die geflüchteten Muslime zu werfen. Wenn man Herrn Volz so zuhört, dann entsteht unweigerlich der Eindruck, dass Flüchtlinge aus islamisch geprägten Ländern die besseren Menschen sind. So lesen wir im selben Artikel: Feste Kriterien, nach denen das Paar seine Gäste auswählte, gab es nicht. Voraussetzung war aber, dass die jeweiligen Flüchtlinge, viele davon gläubige Muslime, zuvor informiert wurden und akzeptierten, bei Homosexuellen unterzukommen. Zitat: Das muss man klarstellen, weil ja nicht jeder damit zurechtkommt. Sogar einige Deutsche hätten damit heutzutage noch ein Problem. Diese Information musste da natürlich noch rein. Die Frage, in welchem Land es um Homosexuelle besser gestellt ist als hier, verkneife ich mir jetzt. Nur ein einziger potenzieller Gast hat unseren Schlafplatz wegen unserer Homosexualität abgelehnt und die Nacht lieber im Park verbracht. Das war dann halt so. Zitat Ende. Auf manche Situationen könne man sich einfach nicht vorbereiten, sagt er. So staunten er und sein Lebensgefährte über einen jungen Flüchtling, der bei ihnen wohnte und keines der angebotenen Handtücher benutzte. Der Flüchtling schämte sich offenbar für die fremde Hilfe, auf die er nun angewiesen war. Zitat: Er wollte keine Umstände machen, stand einfach so lange im Badezimmer, bis er trocken war. Zitat Ende. Spätestens an dieser Stelle sollte jeder normale Mensch ein wenig von dem Paulanergarten-Flavor bemerken, aber beweisen lässt sich da nichts. Kommen wir deshalb zum 26. Januar 2016. An diesem Tag stand Dirk Volz, der PR-Berater, via Facebook in Korrespondenz mit einer Rena Bruns. Den folgenden Dialog hat eben jene Rena Bruns einen Tag später auf Facebook veröffentlicht. Oh Mensch, Rena, das geht so alles nicht mehr. Was können wir tun? Ich finanziere seit Monaten Menschen, jetzt werden die auch noch krank. Hab gerade einen Mann hier liegen, überlege, ob ich einen Krankenwagen rufen muss.
Echt? Was haben die? Oh Gott, was hat er?
Ich weiß es nicht. Er hat 39,4 Fieber, Schüttelfrost und kann nicht mehr sprechen. Ich denke, ich rufe einen Krankenwagen jetzt.
Mach das definitiv. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich komme auch vorbei.
Danke, hab angerufen. Okay, sitze im Krankenwagen, Herzstillstand.
Ich glaub's nicht, fuck. Brauchst du dort Support? Ich komme vorbei und halt deine Hand. Das kann doch nicht sein. Du bist doch selbst noch krank. Geht Arabisch, Englisch, Übersetzung auch? Hassan ist noch wach.
Mein Freund Matthias ist Arzt, der bringt wen mit zum Übersetzen. Meld mich gleich.
Ich gebe Khaled deine Nummer per Telefon, sofort möglich. Er hat versucht, dich anzurufen. Er macht es fantastisch. Muttersprachler und liebster Mensch. Geht es per Telefon und hilft, bis der von Matthias kommt?
Danke, Rena. Bin in Klinik. Matthias ist jetzt hier. Kann ich Khaled noch etwas später anrufen? Kann er mich adden, bitte?
Ja, ich sag's ihm. Hab dir seine Nummer auch geschickt. Du hast ihn gerade scheins weggedrückt.
Bin in Klinik.
Kannst nicht telefonieren? Der hält sich gerade für euch noch wach.
Nein, er stirbt. Kann ich telefonieren?
Dirk, du darfst in der Situation nicht allein sein. Schnipp's mit dem Finger und ich komme. Name, Klinik reicht.
Er ist gerade verstorben. Ich melde mich hiermit offiziell ab.
Ich bin mit allem, was ich habe, an Geist und Herz bei dir. Jetzt, den Rest der Nacht und morgen und immer.
Ein tragischer Fall, der natürlich dankbar von unseren Medien angenommen wird. Wie zum Beispiel vom Spiegel. Bevor ich etwas aus diesem Artikel vorlese, möchte ich die Diagnose Herzstillstand einmal einordnen. Laut Bundesgesundheitsministerium erleiden in Deutschland jedes Jahr mindestens 60.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Herz-Kreislauf-Stillstand. 90% dieser 60.000 Personen pro Jahr versterben dabei. Das heißt, wir haben es jedes Jahr mit etwa 54.000 Toten aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands zu tun. Aber dieser eine Fall, dieser eine unter 54.000 jedes Jahr, der ist so interessant, dass der Spiegel dazu einen Artikel verfasst. Und dasselbe gilt für die Süddeutsche, den Deutschlandfunk, die Berliner Zeitung, den Tagesspiegel, die FAZ, die BZ, den Stern und weitere. Fragt euch selbst, wie häufig ein Herzstillstand eines Nicht-Prominenten zu bundesweiter medialer Berichterstattung führt. Die Antwort lautet quasi nie. Und wenn ihr das verifiziert habt, dann fragt euch, wieso es bei diesem Fall aber genauso war. Aber ich will euch ja nicht überfordern, von daher präsentiere ich direkt die Antwort. Das lag daran, dass in diesem Fall politisch etwas zu holen war. Helfer klagen an. Syrischer Flüchtling soll nach tagelangem Warten in Berlin gestorben sein. In Berlin soll ein 24-jähriger Asylsuchender aus Syrien gestorben sein, nachdem er tagelang krank vor dem Flüchtlingsamt Lageso warten musste. Das behaupten Helfer, die Behörden prüfen den Fall. Seit Monaten macht die verheerende Situation am Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales Lageso Schlagzeilen. Noch immer warten dort viele Flüchtlinge in der Kälte. Zuletzt klagten Leiter von Flüchtlingsunterkünften, dass das Amt Flüchtlingen kein Essensgeld mehr auszahle und die Menschen hungern müssten. Jetzt soll es wegen der Zustände am Lageso einen ersten Toten geben, das berichten zumindest Helfer. Der Tod eines 24-jährigen Syrers sei eine direkte Folge von der Wartesituation am Lageso, sagt Diana Henniges von der Initiative Moabit hilft zu Spiegel Online. Gucken wir uns doch mal an, was die Frau Henniges da genau gesagt hat.
Wir sind traurig. Wir weinen den ganzen Vormittag, bin ich ganz ehrlich.
Hatte er überhaupt
einen Punkt erreicht, der emotional eigentlich nicht mehr tragbar ist. Bei ihm ist es so, ist unsere Information, dass er auch durch tagelanges Warten gesundheitlich immer mehr angeschlagen war, sich eine Erkältung entwickelt hat, die sich so stark verfestigt hat, dass es hohe Fieber gab, dass er einen starken Schüttelfrost hatte, woraufhin der Rettungswagen geholt werden musste und noch im Rettungswagen gab es einen Herzstillstand. Wir haben hier die Situation, was wir seit Wochen, seit Monaten berichten, dass hier unter menschenunwürdigen Bedingungen Menschen hier anstehen müssen. In der letzten Woche haben sie bei Minusgraden draußen gestanden. Das ist hier stundenlang, das geht zu 6, 7, 10 Stunden. Die stehen dort mit Grippe, dort stehen Kinder mit Erkältung.
Diana Henniges ist also den ganzen Vormittag schon am Weinen und ihre Kollegin Christiane Beckmann, ebenfalls von Moabit hilft, schildert dann nochmal, was da so los war. Einen Konjunktiv habe ich dort nicht vernommen. So wie Frau Christiane Beckmann das geschildert hat, genauso war das auch. Ich zitiere einmal die Stelle, die man eventuell, wenn man sehr wohlwollend ist, als Konjunktiv auslegen könnte. Bei ihm ist es so, ist unsere Information. Woher habt ihr diese Information? Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit einen Nachbarn treffe und der begrüßt mich mit, ey, hast du mitbekommen? Gestern gab's hier vor der Tür einen Streit und am Ende wurde einer abgestochen und dann trennen sich unsere Wege. Und noch bevor ich auf mein Fahrrad steigen kann, kommt ein Kamerateam von Spiegel Online um die Ecke und fragt mich, wie das denn gestern ablief. Dann erzähle ich nicht, ja, da gab's einen Streit, drei Beteiligte, der eine hatte den anderen beleidigt, dann kam es zu einem Faustschlag, woraufhin der Getroffene ein Messer zückt und so weiter und so weiter. Nein, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ein Nachbar hat mir erzählt, dass hier wohl jemand abgestochen worden sei. Das ist alles, was ich weiß. Bei Frau Christiane Beckmann hingegen ist es so, dass der Flüchtling durch tagelanges Warten angeschlagen war, nicht gewesen sei. Dadurch hat sich eine Erkältung entwickelt und nicht dadurch hätte sich eine Erkältung entwickelt. Ihr versteht wahrscheinlich, wie das läuft mit dem Konjunktiv, richtig? Wenn ich etwas schildere, was ich nicht aus erster Hand weiß, was ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe, dann sollte ich bei meiner Formulierung vorsichtig sein. Es sei denn natürlich, ich will, dass das so war, wie ich es darstelle. Und zwar nicht, bitte hetzt mir keinen bekackten Anwalt auf den Hals, weil ich möchte, dass Menschen sterben, sondern weil ich mir politisch von diesem Tod irgendetwas erhoffe. Mutmaßlich. Am selben Tag erschien ein Artikel im Deutschlandfunk und der hat dann ein wenig hellhörig gemacht. Lageso in Berlin. Helfer berichten von Tod eines Flüchtlings. Das Bündnis Moabit hilft behauptet, ein Asylsuchender sei, so wäre es korrekt, in Berlin gestorben, nachdem er tagelang krank vor dem Flüchtlingsamt Lageso auf einen Termin warten musste. Die Berliner Senatsverwaltung will den Tod nicht bestätigen. Aha, warum nicht? Es gebe bisher keine belastbaren Informationen. Ihr seht, selbst da kommt der Konjunktiv zum Einsatz. Es gebe bisher keine belastbaren Informationen. und nicht es gibt bisher keine belastbaren Informationen. Denn der Deutschlandfunk, der diese Informationen aus zweiter Hand hat, der kann unmöglich wissen, ob es tatsächlich so ist, wie von der Berliner Senatsverwaltung behauptet. Und Herr Dirk Volz, tapferer Kämpfer für Flüchtlinge, die sich in seiner Toilette trocknen, indem sie einfach nur dastehen, Held, ja, geradezu ein Heiliger, Samariter, Rächer der Enterbten und Freund der Menschheit, hat sich die ganze Geschichte ausgedacht. Kein toter Flüchtling in Berlin. Es war eine Lüge. Ich überspringe den Anfang des Artikels. Es dauert nur wenige Stunden, bis die großen Nachrichtenagenturen und mit ihnen auch die überregionalen Medien über den Fall berichten. Allen ist klar, ein Toter wegen der Missstände am Lagezoo hätte ein politisches Erdbeben zur Folge. Ihr könnt mich Nostradamus nennen, diesen Artikel hatte ich zuvor nicht gelesen. Ein berühmter Helfer. Das weiß auch Henniges. Das ist die Dame, die wir vorhin zu Anfang des Videos gesehen haben. Die Sprecherin von Morbid Hilft gibt den Medien Auskunft. Der von Rena B. geteilte Facebook-Post beruhe auf Informationen von Dirk Volz. Dieser habe den Syrer bei sich aufgenommen, nachdem der junge Mann tagelang im Schneematsch vor dem Lagezoo angestanden habe, ohne Geld, Obdach oder einen Krankenschein zu bekommen. Volz habe den erschöpften Mann bei sich aufgenommen und schließlich einen Krankenwagen alarmiert. Noch im Rettungswagen sei der Asylbewerber einem Herzstillstand erlegen. Volz ist kein Unbekannter, sondern einer der engagiertesten und bekanntesten Ehrenamtlichen bei Moabit Hilft. Wiederholt hat er Flüchtlinge bei sich schlafen lassen, weil das Lagezoo es nicht schaffte, ihnen eine Unterkunft zu besorgen. Sogar ausländische Medien berichteten über Volz und seinen Lebenspartner, die zahlreiche muslimische Männer bei sich schlafen ließen. Wohl auch deshalb verteidigt Moabit Hilft bis zuletzt die Glaubwürdigkeit von Volz. Doch Volz taucht noch am Vormittag ab. Er öffnet weder Bekannten noch Polizisten seine Wohnungstür, das Handy ist aus. Vor dem Abschalten schreibt er noch Henniges, er wolle sich zunächst nicht äußern und werde sich noch frühzeitig genug an die zuständigen Behörden wenden. Weil dies aber nicht passiert, müssen die Behörden selbst Licht ins Dunkel bringen. Seit 7 Uhr morgens telefonieren wir mit 30, 40 Mann alle Rettungsstellen und Krankenhäuser ab, sagt Chayas Sprecher Sascha Langenbach zur Mittagszeit. Er ist hörbar angespannt. Am Morgen der Todesmeldung fordert Henniges beharrlich Chayas Rücktritt. Ihr müsst wissen, Herr Mario Chaya ist von der CDU und er war damals zuständig für das Lagezoo. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der Mann von der CDU ist. Man hätte gern beim Lagezoo, wie auch bei jeder anderen Institution, einen Linken sitzen, der möglichst Milliarden locker macht und so viele Menschen wie nur irgend möglich hierher holt. Und so jemanden sieht man in einem CDUler nicht, darum sollte er weg. Die Verhältnisse vor dem Lagezoo seien untragbar. Moabit Hilft twitterte folgendes. Du kamst aus Syrien. Du hast so viel überlebt. Du hast das Lagezoo nicht überlebt. Das war so deep, dass man bei Moabit Hilft fast auf Öl gestoßen wäre. Leider scheiterte die Bohrung an der Realität. Am frühen Abend schließlich kann die Polizei endlich mit Dirk Volz sprechen. Nachdem die Beamten bei keinem Krankenhaus und bei keiner Rettungsstelle irgendetwas über einen toten Flüchtling in Erfahrung bringen konnten, kann auch Volz nicht weiterhelfen. Im Gegenteil. Er räumt ein, sich die Geschichte ausgedacht zu haben. In den ursprünglichen Artikeln, die ich dazu gelesen habe, darunter Deutschlandfunk und Spiegel, erfolgt übrigens keine Richtigstellung. Wer völlig ahnungslos ist und über einen dieser Artikel stolpert, der muss selbst im Jahr 2023 noch annehmen, dass die Geschichte wahr ist. Was der Quatsch für Dirk Volz für Folgen hatte, konnte ich übrigens nirgendwo herausfinden. Nun ist es grundsätzlich nicht verboten zu lügen. Man sollte doch aber meinen, dass jemand, der sich so eine Geschichte ausdenkt, die Medien und Politik in helle Aufregung versetzt und am Ende 30, 40 Mann, Zitat, damit beschäftigt sind, verschiedene Krankenhäuser anzurufen, dass derjenige doch zumindest eine saftige Rechnung nach Hause geschickt bekommt. Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht erfolgt. Das macht also in die ursprüngliche Kosten-Nutzen-Rechnung keine Delle rein. Hätte er Volz nicht ganz so sehr übertrieben, dann hätte das zu einem politischen Erdbeben führen können. Jetzt ist er erwischt worden und das führt zu gar nichts.
Wetter an der Ruhr 2018. Eine Geschichte, die sich wie eine Mischung aus Krimifilm und Clownweltkomödie in drei Akten liest. Glaubt mir, Freunde, ich verspreche nicht zu viel. Was war denn angeblich hier geschehen? Nach einem möglicherweise fremdenfeindlichen Brandanschlag auf ein orientalisches Lebensmittelgeschäft in Wetter an der Ruhr hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Anschlag am frühen Montagmorgen hatten unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und zwei Regale in Brand gesetzt. Rauchmelder alarmierten die Bewohner der darüber liegenden Wohnung. 6 Erwachsene und 3 Kinder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Darunter waren noch eine 11-Jährige und ihre Mutter. Sie kamen zur Kontrolle in ein Krankenhaus, konnten dieses aber noch am selben Tag wieder verlassen. Inhaber des Geschäfts ist ein 32-jähriger syrischer Flüchtling, der jedoch nicht in dem Wohn- und Geschäftshaus wohnt. Der anerkannte Asylbewerber, der mit seiner Familie seit über 2 Jahren in Wetter lebt, hatte den Laden erst im Februar eröffnet. Ich weiß, wir sind gesellschaftlich schon lange über diesen Punkt hinaus, aber ich will trotzdem mal die Frage stellen, warum erstens jemand als Flüchtling anerkannt wird, wenn er über einen ganzen Kontinent von sicheren Drittstaaten gereist ist, und wieso zweitens diese Person einen Laden hier eröffnen kann, wenn man doch angeblich nur temporären Schutz gesucht hat, bis der Krieg vorbei ist, was im Übrigen schon länger der Fall ist. Ich werde den Laden so schnell wie möglich wieder eröffnen, sagte er der Bild-Zeitung am Dienstag. Wir schließen nicht aus, dass die Tat einen ausländerfeindlichen Hintergrund hat, sagte der Hagener Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli am Dienstag. Der Staatsschutz leitet die Ermittlungen. Ja, es klingt halt so, als wäre das Urteil bereits gefallen. Es kann ja nur einen rechtsextremen Hintergrund haben. So etwas wie Versicherungsbetrug kam noch nie vor. Laut Staatsanwaltschaft wird auch überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen einem vor dem Geschäft angebrachten Aufkleber mit dem Wort Islamisierung und dem Brandanschlag gibt. Der Aufkleber war Anfang Mai auf einer Infostele der Stadt in unmittelbarer Nähe des Geschäfts befestigt worden. Ein Fall zeigte in Richtung des Geschäfts. Die Stadt habe daraufhin Anzeige wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung erstattet, sagte Stadtsprecher Jens Holzdeck. Ja, hier allein bei mir in der Nachbarschaft könnte ich das 10-mal aufgrund irgendwelcher linksextremer Sticker machen, die auch wirklich extremistisch wären. Ich meine, Islamisierung ist ein Fakt. Ja, also lächerlich, wirklich lächerlich, allein das schon. Der Staatsschutz geht nach eigenen Angaben davon aus, dass hinter dem Aufkleber eine erst vor wenigen Monaten gegründete rechtsnational ausgerichtete Gruppierung namens Fallersleben Bund steckt. Die Gruppierung hatte sich anonym auf ihrer Facebook-Seite zum Anbringen des Aufklebers bekannt und von einer Aktion gesprochen. In einer Stellungnahme vom Montag lehnt die Gruppierung jede Verantwortung für den Brand des Lebensmittelgeschäftes ab. Was? Also bitte, wer einen rechten Aufkleber irgendwo angeklebt hat, der ist doch quasi schon schuldig, einen Brandanschlag begangen zu haben. Also klar, am besten direkt Hausdurchsuchung und Verhöre, ne?
Los, los, los! Feuer!
Ja, ich mach erstmal weiter mit Akt 2. Die Folgen. Was geschah nun? Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Wetter einen syrischen Lebensmittelladen in Brand gesetzt. Bevölkerung setzt nun Zeichen gegen rechts. Ach so, gut, dass die Bevölkerung bereits wusste, was das Tatmotiv war. Noch deutlich vor den Ermittlungen. Clevere Leute. Ich meine, wenn ein armer, unterdrückter Flüchtling das sagt, ist es ja auch wirklich nicht zu hinterfragen. Alles andere wäre Nazi. Der Kulturverein Lichtburg ist dabei und das Atelier Kunststück. Die Karnevalsfreunde haben sich erklärt und auch der Rat wird heute ein Zeichen setzen. In Wetter gibt es eine breite Welle von Hilfsangeboten für den Betreiber des ausgebrannten Wetter Markets an der Königstraße und viele Erklärungen der Verbundenheit mit dem Opfer. Wir als Kulturverein stellen uns solidarisch mit den Wetteraner Bürgern gegen jede Art von Radikalismus aus jedweder Richtung, heißt es in der Ankündigung einer Spendenaktion heute im Stadtsaal. Wetter möchte keinen Platz für rechte Gesinnung lassen. Wenn Tina Teubner in der kleinen Kunstreihe auftritt, wird für den Ladenbetreiber einen Flüchtling aus Syrien gesammelt. Die Lichtburg will auch ein Benefizkonzert unterstützen, das Christian Salihin auf die Beine stellen will. Ich bin schlichtweg nicht gewillt, in meiner Heimatstadt, in der das höchste Bildungsinstitut nach Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime bekannt ist, rechter Gesinnung auch nur eine Handbreit Platz zu lassen, hat er dem Bürgermeister geschrieben und um Unterstützung gebeten. Pathetisch. Ja, warum habt ihr nicht gleich die Toten Hosen und KIZ für ein Gratiskonzert zusammengetrommelt? Das hätte doch was gehabt. Stadtrat will Resolution gegen rechts auf den Weg bringen. Helfen möchte auch Alexandra Brück vom Atelier Kunststück an der Kaiserstraße. Über die Facebook-Seite Atelier Kunststück 2017 kann sich bei ihr melden, wer ein Airbrush-Bild zugunsten des Ladenbetreibers ersteigern will. Um Geld geht es auch bei einem Vorstoß der Grünen im Rat, allerdings um Mittel zur Stärkung der Demokratie. Der Rat will eine Resolution gegen rechts auf den Weg bringen und überlegt, in einer Sitzungsunterbrechung zum Ort des Brandanschlages zu ziehen. Demokratie, ja, das Lieblingswort unserer Ökosozialisten, die bestens wissen, wie sie sofort politisches Kapital aus solch einer Tat schlagen, ohne dass irgendetwas feststeht. Wenn die Emotionen später runtergekocht sind, zieht das ja auch nicht mehr so. Also Demokratie, Stärkung der Meinung des Volkes, also Abschiebung einer Person, welche über zig sichere Drittstaaten eingereist ist, wie es nach dem Grundgesetz 16a oder Dublin 3 gegeben ist. Ich habe da so meine Zweifel. Also weiter im Text. Was haben wir noch Schönes? Oh, das ist gut. Mit der Aktion Brownies gegen Braun initiierten Mitglieder des Jugendarbeitskreises beim Feierabendmarkt eine Spendenaktion gegen Rechtsextremismus. Im Bismarck-Quartier wurden dort selbstgebackene Brownies verkauft. Die Einnahmen, die nach dem Prinzip Zahl so viel du magst eingingen, scheiße, hätte ich das gewusst, wäre ich da hingegangen und hätte mir einfach alles gesneakt, Alter, ohne einen Cent zu bezahlen für diese Vollmongos, gehen als kleine Unterstützung an die Familie Ahmad, deren Lebensmittelmarkt durch einen Brandanschlag zerstört wurde. Auch wenn das Wetter, der kreativen Aktion nicht ganz in die Karten spielte, unterstützten viele Besucherinnen und Besucher die Initiative des Jugendarbeitskreises. Köstlich. Also nicht die Brownies, die wurden ja nass, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber diese ganze Geschichte, ich kann jetzt schon nicht mehr ernst bleiben. Was haben wir noch? Immer mehr Menschen zeigen sich solidarisch mit dem Opfer des Brandanschlages. Jetzt wollen auch Lorenz Schrader und seine Lebensgefährtin Annemarie Kimpel nach dem Anschlag auf den Wettermarket in der Königstraße ein Zeichen setzen und schnell helfen. Was für ein Zeichen wird das wohl sein? Sie laden am Dienstag, 29. Mai und Sonntag, 3. Juni zu zwei Brillenpartys gegen rechts ein und werden die Hälfte des gesamten Umsatzes an Mohammed Ahmad spenden. Junge, ihr wollt mich doch verarschen. Was zum Fick ist überhaupt eine scheiß Brillenparty? Nee, ich will's gar nicht wissen. Was sind das alles nur für gute und clevere Menschen in diesem Ort, die das Tatmotiv bereits kennen und ihr Geld an den armen, armen Flüchtling spenden? Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glatt denken, wir haben es hier mit krassen Vollstopfern zu tun, die sich einfach nur profilieren und teilweise auch noch finanziell davon profitieren wollen. Aber nein, auf gar keinen Fall. Wengerner Hof will auch helfen. In Wetter werden die beiden Benefiz-Brillenpartys jeweils von 17 bis 20 Uhr am 29. Mai im Wengerner Hof bei ANA und am 3. Juni in Loks im historischen Bahnhof steigen. Ich hoffe, ihr wart da alle am Start, Freunde. Nazi wer nicht. Die Hälfte jeder verkauften Brille werden wir spenden, versichert Lorenz Schrader. Ganz besonders freut er sich, dass der Wengerner Hof 40% von dem, was die Gäste während der Partyzeit konsumieren, ebenfalls spenden will. Ja, wunderbar. Man fragt sich mal ganz offen und ehrlich, wie viel Solidarität denn ein Deutscher erfahren hätte, dessen Geschäft vermeintlich von einem Migranten angezündet wurde. Wäre auch die halbe Stadt, inklusive Stadtrat, vor Ort und hätte gespendet? Maximal die Polizei wäre um 5 Uhr morgens eingeschnallt, und zwar wegen eines vermeintlich rechtsradikalen Kommentares, welcher der Deutsche im Anschluss an diese Tat auf Facebook geschrieben hätte. Ihr wisst, dass es eher so gelaufen wäre. So, kommen wir nun direkt zu unserem Protagonisten. Wenige Wochen später hatte dieser, unser heroischer Flüchtling aus dem Orient, noch nicht aufgegeben und kämpft weiter, tapfer, um seine Existenz. Syrer wagt nach Brandanschlag zweiten Start in Wetter. Gerade noch war der Raum voller Helfer, die eifrig die Lebensmittelkartons ausgepackt und die Gläser und Dosen und Packungen auf die Regalböden gestellt haben. An Hilfe nach der Schreckensnacht hat es für Mohammed Musa Ahmad nicht gefehlt. Überall in der Stadt gab es Spendenaktionen und immer noch kommen neue Hilfsangebote hinzu. Hat er da noch den Überblick? Alle Menschen in Wetter haben mir geholfen, fasst Ahmad auf Deutsch seinen Dank in Worte. Sogar die Mitglieder des Rates haben eine Sitzung unterbrochen, um sich vor Ort ein Bild von dem Brandanschlag zu machen. Zwar bekommt Mohammed Musa Ahmad Geld von der Versicherung, ich reiß mich noch kurz zusammen, aber für alles reichen würde das nicht und auch sei das Geld auf seinem Konto noch nicht eingegangen. Rechtsradikale. Ich stehe weiter unter Druck, sagt Ahmad. Er muss und will Geld verdienen für seine Familie. Allein 5 Kinder hat er zu ernähren. Nur 5 Kinder? Guter Mann, so wird das aber nichts mit einer arabischen Mehrheit in Wetter noch in diesem Jahrzehnt. Erst nächstes dann vielleicht. So, damit sind wir mit Akt 2, den Folgen, durch. Es gab so eine unfassbare Fülle an Hilfe, dass ich hier nur das Beste bzw. Dümmste aus zig Artikeln zusammenfassen konnte und vieles weglassen musste. 2 Jahre später, 2020 dann, gab es noch einen einzigen weiteren Artikel zu diesem Thema in den Medien. Vielleicht ein Kurzbericht über das neue Leben nach den Schicksalsschlägen unseres musterintegrierten Flüchtlinges? Nun, wow. Tja, das wäre ja auch wirklich eine zu schöne Story gewesen, um das Narrativ der Gefahr von rechts zu stärken. Tatsächlich hat die Realität aber mal eher wieder das rechte Narrativ bestätigt. Was ist eigentlich mit den Rechten passiert, die den Sticker Islamisierung auf die Infotafel geklebt hatten? In einem Post auf Facebook hatte sich ein gewisser Fallersleben-Bund zu der Aktion mit der Infotafel bekannt. Deshalb übernahm die Staatsschutzabteilung im Polizeipräsidium Hagen den Fall. Von dort konnten 5-6 männliche Personen der bis dahin unbekannten Gruppierung über die IP-Adresse ihres Computers ausfindig gemacht werden, berichtet ein 40-jähriger Hauptkommissar. Die Männer hatten konservative Texte zum Thema Einwanderung und Flüchtlingspolitik verfasst. Es kam zu Durchsuchungen beim Fallerslebener Bund, bei denen Handys, Rechner und Festplatten sichergestellt wurden. Doch die Auswertung hätten ergeben, dass der Personenkreis Fallersleben nicht mit dem Brandanschlag in Verbindung steht. Der Hauptkommissar, die äußerst umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen wurden in Abstimmung mit der Bundesanwaltschaft durchgeführt und mussten gegen die enttarnten Mitglieder mangels Tatnachweis eingestellt werden. Eine Razzia wegen einem Scheiß-Sticker und konservative Texte im Netz. Übrigens, seid euch mal sicher, dass es sich hierbei um harmloses Zeug handelte. Sonst würde man nicht von konservativen Texten in der Presse lesen, sondern von rechtsextremistischen. Und das Ganze, bevor man überhaupt die Scheiß über Überwachungskameras im Laden überprüft hatte. Wirkt überhaupt nicht so, als hat sich die politische Führung nichts sehnlicher erwünscht, als einen rechtsextremistischen Anschlag aufzudecken. Was kam noch so im Zuge der Ermittlungen raus? Aufgrund eines anonymen Briefes gab es gezielte Hinweise, dass in dem orientalischen Lebensmittelladen auch mit Rauschgift gehandelt worden sein könnte. Ach schön. Weitere Ermittlungen der Kripo gegen mehrere Beschuldigte aus dem Drogenmilieu bestätigten das. Schließlich konnte sogar der anonyme Briefschreiber gefunden werden. Telefonüberwachung und Durchsuchungen waren erfolgreich. Eine Angestellte des Wettermarket verkaufte offenbar Rauschgift im Geschäft. Zwielichtiger Ladenbetreiber. Schon bald darauf gerät Ladeninhaber Mohammed Musa'a selbst in den Fokus der Ermittler. Es häufen sich die Verdachtsmomente, dass er sein Geschäft selbst angezündet haben könnte, um die hohe Versicherungssumme kassieren zu können. Zur Tatzeit, gegen 2.20 Uhr nachts, will er mit dem Auto auf dem Weg zum Großmarkt nach Gelsenkirchen gewesen sein. Tatsächlich ist er aber noch vor der Feuerwehr am Tatort und trägt Propangasflaschen aus seinem brennenden Laden. In der ersten Vernehmung behauptete er, an seinem Laden vorbeigefahren zu sein und dort nichts bemerkt zu haben. In einer weiteren Vernehmung verstrickt er sich in Lügen. Die Gutachten des Landeskriminalamts hätten ergeben, dass an 4 unterschiedlichen Stellen im Geschäft Benzin ausgekippt und angezündet worden war. Dadurch entstand starker schwarzer Rauch, der sämtliche Lebensmittel ungenießbar machte. Die Versicherung zahlte dem offenbar gebeutelten Ladeninhaber aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Brandstiftung umgehend 32.600 Euro aus und stellte weitere 24.000 Euro als Reserve zurück. Intensive Ermittlungen von Staatsanwalt Jörg Kleimann brachten jedoch finanzielle Ungereimtheiten ans Tageslicht. Wer hätte es gedacht? So hatte der syrische Geschäftsmann beim EN Jobcenter über Monate Sozialleistungsbetrügereien begangen und für die 7-köpfige Familie 42.300 Euro zu Unrecht kassiert, die mittlerweile zurückgefordert werden. Zudem hatte er mehrfach hohe Bargeldsummen in den Libanon und nach Syrien verschickt. Staatsanwaltschaft Kleimann, wobei er vor der Anwendung von Gewalt nicht zurückschreckte, um Spuren zu verwischen und Zeugen zum Schweigen zu bringen. Mehrere Landsleute hätten sich gerichtlich gegen ihn zur Wehr setzen müssen. Nachdem die Spenden der Veteraner Bevölkerung bei Mohammed Musa'a eingegangen waren, verkaufte er seinen Laden für 21.000 Euro an einen Landsmann und legte sich beim Autohändler ein teures Fahrzeug zu. Bei der Ratenfinanzierung gab er wahrheitswidrig an, dass er über ein monatliches Nettoeinkommen von 5.500 Euro verfüge. Tatsächlich arbeitete er jedoch als Minijobber auf 550-Euro-Basis. Weitere Ermittlungen ergaben, in der Tatnacht waren kurz vor dem Brandausbruch die Sicherung im Sicherungskasten, der sich außerhalb des Geschäftslokals befindet, herausgedreht worden. Dadurch war der Laden, der sonst jede Nacht hell erleuchtet war, stockfinster, als gezündelt wurde. Auch ist gezielt an der Videoanlage manipuliert worden, sodass die Überwachungskamera keine Bilder von der Brandlegung aufzeichnet. Das Urteil? 3 Jahre Haft für Versicherungsbetrug und die Inkaufnahme von Toten. Wunderbar. Das heißt, der gute Mann dürfte bereits diesen Jahres wieder sein Unwesen hier treiben, denn eine Abschiebung wäre ja zutiefst unmenschlich. Und zu guter Letzt, wie reagieren so die Volltrottel, die auf diesen Mann reingefallen sind?
Der kriminelle Gemüsehändler, auch für den Bürgerverein, wie in Wetter eine herbe Enttäuschung. Der Verein hatte viele Aktionen nach dem gefälschten Anschlag für den Syrer und für mehr Weltoffenheit umgesetzt und ist dabei auf einen Betrüger reingefallen.
Kommen mir natürlich vereimert vor, aber ich sehe das getrennt.
Getrennt. Ja, ich übersetze das mal. Wir hatten hier die rosarote Brille auf, möglicherweise von der Brillenparty gegen rechts, und sind von diesem Goldstück komplett verarscht worden. Aber uns trifft keine Schuld und hier hat nichts mit nichts zu tun, denn sonst könnte ja mein Weltbild ins Wanken geraten.
Ist da jetzt jemand, der hat das ausgenutzt, dass es eine Welle der Hilfsbereitschaft gab und es gab eben einmal diese Situation, in der wir handeln mussten. Und für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer wieder so handeln.
Jo, und deswegen auch kein Funken Mitleid mit euch Gutmenschendeppen, welche ohne Näheres zu wissen ihre Zeit und Geld für einen höchst kriminellen Menschen geopfert haben und die Tat instrumentalisierten, um sich gratis mutig gegen ein gesamtes politisches Lager zu stellen. Zutiefste Schadenfreude, ich hoffe, die nächsten zocken euch noch viel mehr ab. Also fassen wir zusammen, ein schwerstkrimineller Betrüger verarscht eine ganze Stadt aus linken Gutmenschen, alle halfen und nutzten die Tat für politische Propaganda und Profilierung, ohne die Hintergründe zu kennen, von den Brownies gegen Braun über Besuche vom Stadtrat bis zur Brillenparty gegen rechts. Der Mann nahm es in Kauf, dass bei seinem Versicherungsbetrug beinahe 2 Menschen an einer Rauchgasvergiftung gestorben wären und unschuldige Rechte wurden durch Razzien, Verhörungen und Schuldzuweisungen psychisch belastet und am Ende hatten diese bösen Rechten mal wieder Recht.